Jesus ist auferstanden. Oh, schön, hört sich gut an. Als Kind habe ich mich manchmal so unwohl gefühlt, wenn Gottesdienst kommt und alle kommen auf einen zu. Jesus ist auferstanden und heute kann ich es nicht oft genug sagen. Jesus ist auferstanden. Amen. Ist schon komisch, ne, sowas zu sagen in der heutigen Welt. Sag das mal draußen, da ist jemand auferstanden. Die Leute schauen dich an und sagen, von wem sprichst du? Was erzählst du? Auferstanden, ihr Lieben? Ja, Jesus ist auferstanden und deswegen sind wir hier. Deswegen kommen wir zusammen Woche für Woche, weil jemand auferstanden ist und wir an ihn glauben. Amen. Der Text, um den es heute geht, steht in Markus 16, 9 bis 14 und wir gehen gleich rein in den Text. Es heißt dort, Jesus war am frühen Sonntagmorgen, haben wir die Folie? Okay. Jesus. Ja, Jesus war am frühen Morgen, Sonntagmorgen von den Toten auferstanden und erschien zuerst Maria von Magdala oder Maria Magdalena, die er von 7 Dämonen befreit hatte. Sie ging zu den Jüngern, die um ihn trauerten und weinten und berichtete ihnen, dass Jesus lebe und dass sie ihn gesehen habe. Doch sie glaubten ihr nicht. Danach erschien er in veränderter Gestalt 2 Jüngern, die von Jerusalem unterwegs aufs Land gingen. Sie liefen zurück, um es den anderen zu erzählen, aber keiner glaubte ihnen. Später erschien er den 11 Jüngern, also Jesus, ja, während sie gemeinsam aßen. Er rügte ihren Unglauben, ihre hartnäckige Weigerung, denen zu glauben, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Das war das Wort Gottes. Und jetzt kommt die Auslegung. Ist es nicht genial, dass jedes Jahr wir mit sehr, sehr vielen Menschen auf dieser Erde gemeinsam Ostern feiern? Die Auferstehung. Und es gibt dafür sogar einen Feiertag. Oder zwei. Sorry, genau. Aber interessant ist, dass viele Menschen die Bedeutung von Ostern und auch Weihnachten eigentlich gar nicht kennen. Ist das für die Leute ein Problem?
Scheinbar nicht.
Sie feiern trotzdem. Ich meine, das ist so, wie wenn ich dich zu einer Feier, zu einer Party einladen würde, aber du kennst den Grund nicht. Klingt komisch, oder? Ist merkwürdig. Aber das machen die Leute Jahr für Jahr. Und scheinbar ist für sie kein Problem. Denn ist eben Hauptsache Party. Hauptsache feiern, mit der Familie zusammensitzen, schön essen und ein paar Feiertage. Aber wisst ihr, das Problem ist, das Leben besteht nicht nur aus Party. Party ist super und ich feiere auch wirklich gerne. Also ich feiere gerne. Aber jeder weiß ganz genau, dass man nach der Party aufräumen muss. Da gibt es vielleicht ein paar zerbrochene Gläser, einen Fleck auf dem Teppich. Und wisst ihr, bei manchen Leuten hast du den Eindruck, da steht wirklich der Eindruck, das ganze Leben ist nur Party. Und manche sagen sogar, nach der Party ist vor der Party. Aber ganz ehrlich, sag mal ganz ehrlich, das ist doch nicht realistisch. Nach der Party ist vor der Party. Denn gerade diese Zwischenzeiten können es richtig in sich haben. Wie sieht da deine Party aus? Bist du dann in Partystimmung? Sei doch mal ehrlich. Es gibt Zeiten, da ist uns nicht nach Feiern zumute, da ist uns nach Heulen zumute. Da gibt es Kollegen, die einen echt nerven können. Habt ihr solche Kollegen? Da gibt es einen Chef, der dauernd etwas von einem möchte. In der Familie gibt es ständig Streit. Vielleicht kennt ihr das nicht. Die kleine Kinder haben, wissen ganz genau, was ich jetzt sage. Die Eltern wollen sich vielleicht scheiden lassen. Also jetzt nicht wir, ne? Aber es gibt solche Familien. Da ist eine Not. Man zweifelt an sich, an Gott und der Welt. Man ist total enttäuscht. Ein Angehöriger ist vielleicht gestorben. Das Leben ist nicht nur Party. Aber keine Sorge, Wisst ihr, als Christen brauchen wir nicht die Hoffnung und den Mut und den Glauben verlieren. Denn die Umstände, in denen wir stehen, haben nicht das letzte Wort, sondern Jesus Christus. Wir lesen hier im Vers 9, Jesus war am frühen Sonntagmorgen von den Toten auferstanden. Wisst ihr, manche haben echt Mühe, morgens aus den Federn zu kommen, morgens aus dem Bett. Jesus ist einfach von den Toten auferstanden. Also kennt ihr so Morgende, wo du im Bett liegst und das Bett, es ist alles so kuschelig und das Bett hält dich so richtig fest. Du willst gar nicht aufstehen. Kennt ihr so Tage? Heute Morgen war so ein Tag. Unsere Kinder waren schon um 6 Uhr wach. Eier suchen. Das kann doch nicht wahr sein. Wir haben Ferien, Leute. Und du willst im Bett bleiben. Und es ist so schwer, aus dem Bett zu kommen. Also zumindest mir geht es öfter so, dass ich wirklich... Ach, so, meine Frau, als wir geheiratet haben, das war interessant, wir haben ja vorher nicht zusammen gelebt. Und als wir dann verheiratet waren, kleine Anekdote am Rande, so der erste Morgen stehen wir auf, der Wecker klingelt. Ich so, oh nein. Und auf einmal Sarah, Decke nach vorne, zack, raus. Ich so, was ist denn jetzt los? Und das macht sie bis heute. Der Applaus gilt für dich, Schatz. Ja, das ist schwer, Schatz. Das ist schwer. Das ist schwer. Also manchmal hält uns das Bett, ne, so richtig fest. Manche nicht, aber manche schon. Aber Jesus ist einfach von den Toten auferstanden. Also der Tod hält einen für gewöhnlich länger fest. Er hält einen richtig fest, aber nicht bei Jesus. Jesus ist einfach auferstanden. So wie wir morgens aufstehen, der Wecker klingelt und dann stehst du irgendwie rauf. Jesus, Augen auf, zack, weiter. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Jesus hat das letzte Wort, denn er ist auferstanden und hat weitergeredet. Er hat weitergeredet. Ist der Gott, an den du glaubst, ist er gestorben und ist auferstanden? Mein Gott, an den ich glaube, ist von den Toten auferstanden. Der Gott, an den ich glaube, den hält kein Tod. Der hat alle Macht, hat er. Niemand ist so wie er. Jesus sagt über sich in Johannes 10, Vers 18, niemand kann es mir nehmen, ich gebe es freiwillig hin. Ich habe die Macht, es hinzugeben und ich habe die Macht, es wieder zu nehmen, denn mein Vater hat mir diesen Auftrag gegeben. Ostern offenbart seine Kraft, Gottes Kraft. Und so wie Gottes Kraft Jesus von den Toten auferstehen hat lassen, so ist Jesus in der Lage, durch den Glauben, den du an ihn hast, dich von den Toten auferstehen zu lassen. Der Glaube an Jesus macht es möglich, dass wir von den Toten auferstehen. Der Tod hat keine Macht über dich. Stell dir mal vor, lass dir das heute auf deiner Zunge zergehen. Der Tod, wenn du an Jesus glaubst, hat keine Macht mehr über dich. Natürlich werden wir alle einen natürlichen Tod sterben irgendwann. In Deutschland ist die Sterbequote bei allen Menschen nach wie vor 100%. Nach wie vor. Interessant, oder? Ist immer noch 100%. Stell dir mal vor, wenn du heute aus dem Gottesdienst rausgehst, hast du etwas gelernt. Jeder Mensch stirbt irgendwann. Aber wir werden auferstehen, wenn wir an Jesus glauben. Und Friedemann, unser lieber Bruder, der jetzt gestorben ist, er ist auferstanden. Er lebt, auch wenn er jetzt nicht hier ist. Er lebt. Er lebt mehr als wir. An Ostern offenbart sich auch Gottes Gnade. Jesus erscheint Maria Magdalena und das heißt, die er von 7 Dämonen befreit hat. Also ich sage euch was, wenn das Leben bei manchen Leuten nur Party ist, dann war das Leben bei Maria nur Hölle. 7 Dämonen. Maria steht für viele Menschen in dieser Welt. Unser Leben, das Leben von Menschen ist voll, oft immer wieder von Leid und Schmerz und Herausforderung geprägt. Da ist die eine Krise, die nächste. Manche Täler, ihr Leben sind so dunkel bei Menschen, die Leute wissen gar nicht mehr, wie sie rauskommen aus diesem Tal. Die verlieren völlig die Orientierung manchmal. Die sind tief unten. In diesem Tal können sich Menschen, kann ein Gefühl von Hoffnungslosigkeit entstehen oder Verzweiflung sich breit machen. Die Last und der Schmerz ist so tief und so erdrückend manchmal bei Menschen, dass sie nicht mehr ein- und auswissen. Und in solchen Momenten können sich Menschen einsam und isoliert fühlen. Hast du das schon mal erlebt? Einsam und isoliert, wo du Herausforderungen hast, Schwierigkeiten hast und du denkst, meine Güte, eigentlich, also die Leute verstehen mich eigentlich, mir geht's so schlecht, wer versteht mich denn gerade hier? Und es kann schwierig sein, in solchen Phasen die Hand zu reichen. Kennen vielleicht manche Ehemänner, ja, wenn es dir nicht so gut geht, ne, und die Frau mit dir reden möchte und du tust dich schwer. Ja, das ist nicht immer so einfach, über die Emotionen zu reden, wie es einem gerade so geht. Wie geht's dir, Schatz? Nicht so gut. Möchtest du darüber reden? Nee, nicht so. Was ist denn los? Wo drückt der Schuh? Weiß ich nicht. Kennt ihr das? Die Männer sagen, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Maria erlebte, wie Jesus zu ihr gekommen ist und sie aus der Dunkelheit befreite. Er befreite sie von den Dämonen, die sie quälten. Und es ist kein Wunder, dass Maria Magdalena gemeinsam mit einer anderen Maria, die Mutter von Jakobus, früh am Sonntagmorgen zu Jesus gekommen ist, und um ihn zu salben. Damals, das tat man. Und wisst ihr, manche Bibelausleger vermuten, dass diese Maria Magdalena die gleiche Frau ist, die Jesus in Lukas 7 die Füße mit Öl gewaschen hat. Damals hat man das gemacht, wenn du zu Besuch gekommen bist zu jemandem und wenn du Sklaven hattest, dann haben sie dir die Füße gewaschen oder du selber, ja, man hat das gemacht, aber da kam eine fremde Frau rein und fängt an, Jesus die Füße zu salben mit ihrem Öl, mit ihrem kostbaren Öl. Und man vermutet, das ist der Wert von, was weiß ich, Jahresgehalt, ja, also richtig kostbar. Und sie salbt seine Füße. Und Jesus sagt über diese Frau, sagt er in Lukas 7, 47, ich sage dir, ihre Sünden, und es sind viele, sind dir vergeben. Also hat sie mir viel Liebe erwiesen. Ein Mensch jedoch, dem nur wenig vergeben wurde, zeigt nur wenig Liebe. Ob es nun jetzt Maria Magdalena war, die Jesus die Füße mit Öl gesalbt hat oder nicht, spielt keine Rolle. Aber Tatsache ist, Maria Magdalena ist morgens am Tag der Auferstehung zu Jesus gegangen und wollte ihn salben. Wisst ihr warum? Weil sie ihm die Liebe zurückgeben wollte, die sie durch ihn in ihrem Leben erfahren hat. Weißt du, wenn du Jesus begegnest und seine Liebe erfährst, möchtest du zurückgeben. Du möchtest ihm zurückgeben von deinen Gaben. Du möchtest ihm zurückgeben von der Liebe, die du empfangen hast. Du möchtest ihm deine Zeit geben. Jesus hat sie von Dämonen befreit. Er hat sie von den Quälgeistern befreit, die ihr Leben zur Hölle machten. Jesus hat sie von ihren Sünden befreit. Jesus befreit. Und die Botschaft von Auferstehung ist, die Auferstehungsbotschaft ist, Jesus ist gekommen, um Menschen zu befreien. Von Dämonen, von den Quälgeistern und vor allen Dingen von der Sünde. Er ist gekommen, um zu befreien. Und es gibt Menschen, ihr Lieben, die ihr Leben lang nach Vergnügen und Genuss suchen und in Wirklichkeit, sie denken, sie sind frei, sie suchen nach all diesen Vergnügen, sie denken, sie sind frei, aber in Wahrheit sind sie gebunden an das Vergnügen. Sie sind gebunden an ständig etwas Neues erleben. Die ganze junge Generation, die denken alle, die sind frei. Viele sind gebunden an die Freiheit, die Welt zu bieten hat. Und sie sind nicht frei von ihren Bindungen. Sie sind nicht frei von ihren Dämonen. Sie sind nicht frei von ihren Sünden. Sie sind nicht frei von ihrer Schuld. Nur Jesus macht frei von der Schuld. Nur Jesus befreit von der Schuld. Nur Jesus kann uns befreien von unseren Dämonen. Jesus befreit uns von unseren Dämonen. Jesus befreit uns von den Dingen, die uns plagen, die uns festhalten, die uns quälen, die unser Leben nicht das werden lassen, was es eigentlich sein sollte. Wusstest du das? Jesus hat einen guten Plan für dein Leben. Er hat gute Gedanken für dein Leben. Und was quält uns manchmal? Was hält uns zurück? Jesus ist gekommen, um uns Freiheit zu schenken. Und die Botschaft von Jesus von der Auferstehung ist, dass er gekommen ist, um uns von den Mächten der Finsternis, von der Sünde zu befreien, von der Macht des Todes, ihr Lieben, und uns ein Leben zu schenken in Fülle. Halleluja. Ein Leben in Fülle. Das ist die Offenbarung seiner Gnade. Jesus hat sich Maria offenbart. Und mit dieser Offenbarung wollte sie jetzt zu den Jüngern gehen. Und sie wollte ihnen das jetzt erzählen, was sie erfahren hat, was sie erlebt hat, was sie gesehen hat. Wisst ihr, es ist eine Sache, eine Botschaft zu hören, aber eine andere Sache, wenn du dem auferstandenen Jesus begegnest. Wenn du Jesus wirklich begegnest, hast du mit anderen etwas zu teilen. Du möchtest es weitergeben. Schaut, ab Vers 10. Sie gingen zu den Jüngern, die um ihn trauerten und weinten. Und berichtete ihnen, dass Jesus lebe und dass sie ihn gesehen habe. Doch sie glaubten ihr nicht. Ostern ist ein Tag für alle. Der Auferstehungstag, den wir heute feiern, dieser Feier ist für alle Menschen da. Wenn wir meinen, Ostern ist nur für uns Christen, damit wir uns an das erinnern, was Jesus getan hat, dann irren wir uns. Dann irren wir uns. Ostern ist der Tag der Auferstehung, konfrontiert alle Nöte und Fragen von Menschen. Ich sage nicht, dass alle Fragen beantwortet werden. Ich sage, alle Fragen werden konfrontiert. An Ostern ist ein Tag für Menschen, die glauben. Amen? Amen? Ostern ist ein Tag für Menschen, die glauben. Wir kommen hier zusammen, weil wir den Sieg von Jesus Christus feiern. Wir glauben, sein Sieg ist unser Sieg. Amen? Das, was er für uns errungen hat vor 2000 Jahren, ist meins. Halleluja. Und ich bin frei von Schuld, frei von Sünde. Sein Sieg ist meiner. Aber Ostern ist auch ein Tag für Menschen, die traurig sind. Es heißt, die Jünger trauerten und weinten über einen geliebten Menschen, den sie verloren haben. Vielleicht hast du einen geliebten Menschen verloren. Wir haben das jetzt auch erfahren, Familie Luther. Ein geliebter Mensch ist jetzt gestorben. Die letzten Wochen, Monate waren ein paar Beerdigungen. Vielleicht ist der Schmerz so groß. Vielleicht war letztes Jahr Ostern noch jemand da, der heute nicht mehr da ist. Der Schmerz ist groß, der Schmerz ist tief. Und wisst ihr, die Jünger, die trauerten, sie waren fertig. Der Freund, Jesus, war nicht mehr da, den sie geliebt haben, dem sie gefolgt sind, an den sie geglaubt haben, in den sie alle Hoffnung gesetzt haben, für den sie alles stehen und liegen gelassen haben. Er war nicht mehr da. Mal eine Frage. Wisst ihr, welche Bedeutung Trauer und Weinen zu der damaligen Zeit hatte? Schon mal darüber nachgedacht. Wisst ihr, welche Bedeutung es damals hatte, Trauer und Weinen? Die gleiche wie heute. Die gleiche wie heute. Die Jünger waren fertig. Und das, ich sage jetzt etwas, das ist ein bisschen klischeehaft. Aber Männer müssen schon echt verzweifelt sein, dass sie gemeinsam mit anderen Männern weinen. Das ist ein bisschen klischeehaft jetzt, ja, aber so oft kommt es in meinem Leben nicht vor, dass ich mit anderen Männern gemeinsam weine. Die waren fertig. Die waren enttäuscht. Die waren zerstört, am Boden zerstört. Die waren traurig. Sie waren davon überzeugt, dass sie Jesus niemals wiedersehen werden. Deswegen glaubten sie auch nicht, als Maria zu ihnen kam. Und wenn du jetzt denkst, das lag daran, dass Maria eine Frau war, deswegen hat sie, und sie hat, haben ihr nicht geglaubt. Ja, Frauen hatten zu der damaligen Zeit keine gute Stellung. Und es kam oft vor, dass Frauen, wenn Frauen was gesagt haben, dass man nicht so geglaubt hat und vertraut. Aber daran lag es nicht, denn wir sehen in unserem Text, Jesus hat sich auch zwei Jüngern gezeigt und die kamen dann zu ihm und die haben auch nicht geglaubt. Wir lesen hier ab Vers 12, danach erschien er in veränderter Gestalt zwei Jüngern, die von Jerusalem unterwegs aufs Land gingen. Sie liefen zurück, um es den anderen zu erzählen, aber keiner glaubte ihnen. Ostern ist ein Tag für alle. Ostern ist ein Tag für Menschen, die in einer Krise sind. Ostern ist ein Tag für Menschen, die tief enttäuscht sind. Ostern ist ein Tag für Menschen, die durch herausfordernde Zeiten gehen. Ostern ist ein Tag für Menschen, die skeptisch sind. Ostern ist ein Tag für Leute, die nicht glauben. Ostern ist für alle da. Warum, ich habe mich gefragt, warum weinten die Jünger so? Warum waren sie so fertig? Jesus hat doch so oft gesagt, er hat ihnen haargenau alles prophezeit. Das ist Wahnsinn. Die waren am Boden zerstört. Sie glaubten Maria nicht. Warum glaubten sie Maria und den Jüngern nicht? Soll ich das sagen? Sie glaubten, der Tod ist das Ende. Sie glaubten, der Tod ist das Ende. Die Auferstehung von Jesus Christus offenbart uns aber, dass der Tod nicht das Ende ist. Halleluja. Ist nicht das Ende. Jesus war am frühen Sonntagmorgen auferstanden. Und das steht so. Der Tod ist nicht das Ende. Wie gesagt, es wird mit Sicherheit ein Tag kommen, an dem wir sterben werden. Aber das bedeutet nur, dass unser Körper aufhört zu existieren. Dein Du, deine Seele und dein Geist, wenn du an Jesus glaubst, wird weiterleben, wenn du an Jesus glaubst. Du wirst weiterleben. Aber nur wenn du an Jesus glaubst, wirst du bei ihm in Herrlichkeit im Himmel weiterleben. Wenn du an Jesus nicht glaubst, wird es nicht geschehen. Das lehrt die Bibel. Du wirst nicht eine Ewigkeit bei Gott sein. Maria Magdalena war geschockt, als sie gesehen hat, dass Jesus nicht tot ist. Sie dachte auch, dass er tot ist, aber er lebte. Maria und alle Jünger haben Jesus' Mission nicht verstanden. Sie haben ihn missverstanden. Sie haben nicht verstanden, warum er gekommen ist. Sie dachten, es kommt ein militärischer Jesus und er richtet jetzt seine Herrschaft auf hier, politische Herrschaft. Und Jesus entpuppte sich als leidender Retter. Sie hätten ihre Bibel mal aufmerksam lesen sollen. Dann hätten sie so Stellen, die Jesaja 53 entdeckt, wo beschrieben wird, dass Jesus leidet, dass er durchbohrt wird. Und in Psalm 22, ich muss mal lesen, wo es heißt, dass, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Genau das ist passiert. Die Leute haben das gehört, er hat genau das gesagt. Die hätten mal ihre Bibel lesen sollen. Die hätten all das verstanden. Kleiner Tipp am Rande, es hilft, die Bibel zu lesen. Amen. Amen. Es hilft, die Bibel zu lesen, weil dann verstehen wir Gott besser. Sie dachten, er würde ein irdisches Reich aufbauen und die römische Tyrannei stürzen und sie werden jetzt mit ihm herrschen. Deswegen haben sie zu ihm gesagt, weißt du, wenn du dein Königreich aufrichtest, wer darf neben dir sitzen? Also wenn du herrschst, ich will dabei sein. Ich will mitbestimmen. Tatsächlich tat Jesus genau das, wozu er gekommen ist, um zu dienen, um zu leiden, um zu sterben, sein Blut zu vergießen. Sie hatten es falsch verstanden. Wenn es scheint, dass Gott dich im Stich lässt, wenn es für dich scheint, dass Gott dich im Stich lässt, liegt es vielleicht daran, dass du Gott falsch verstanden hast. Und es kommt manchmal vor, dass wir Gott nicht verstehen, dass wir nicht verstehen, was Gott sagt und tut. Und dies war das Problem der entmutigten Jünger. Die haben ihn nicht verstanden. Und das Lukas-Evangelium erzählt uns sogar, dass zwei Jünger von Jerusalem weg, die Emmaus-Jünger, ne? Von Jerusalem weggegangen sind. Ist ja rein menschlich, ist doch logisch. Sie wollten das Bild von Jesus am Kreuz, das wollten sie nicht mehr sehen. Sie wollten weg. Sie wollten raus aus der Situation. Sie waren frustriert, sie waren zerstört, am Boden zerstört. Sie wollten bloß weg. Ich will damit nichts zu tun haben jetzt. Sie waren entmutigt, niedergeschlagen. Wisst ihr, wenn wir entmutigt und niedergeschlagen sind, neigen wir dazu zu sagen, hey, die Christen, die nerven mich gerade. Ja, die kommen immer mit ihren irgendwelchen frommen Sprüchen, mit Bibelversen. Hey, wisst ihr, ihr könnt mir echt alle mal... Ich kann mir gestohlen bleiben. Du hast keine Ahnung, wo ich gerade durchgehe. Und wenn wir entmutigt sind, dann hören wir auch auf, die Bibel zu lesen. Ach man, wozu? Bringt doch nichts. Und wenn wir entmutigt sind, dann hören wir auf zu beten. Weißt du, wenn du in einer Krise bist und entmutigt bist, dann solltest du gerade dann in die Gemeinde gehen. Da solltest du gerade dann dich mit Christen treffen und Gemeinschaft haben. Wenn du in einer Krise bist, solltest du gerade dann die Bibel aufschlagen und sie nicht zuschlagen. Wenn du niedergeschlagen bist und durch herausfordernde Zeiten gehst, dann solltest du gerade beten und nicht aufhören zu beten. Wisst ihr, die Strategie des Teufels ist folgende. Er redet uns ein, das Gegenteil zu machen. Und wenn du dann lang genug von Gemeinde weg bist und nicht mehr Bibel gelesen hast und nicht mehr betest, schaltet er in den nächsten Gang. Dann sagt er dir, dass du doch jetzt auf gar keinen Fall in die Gemeinde gehen kannst. Du bist doch ein Heuchler. Jetzt Bibel lesen nach all der Zeit. Also, wenn es dir schlecht geht, dann brauchst du Gott, ne? Aber sonst nicht. Und da kommt Verdammnis. Da kommen schlechte Gedanken. Am Anfang versucht er uns mit aller Gewalt wegzubringen von Gott. Und dann, wenn wir weit genug weg sind, kommt er mit Verdammnis und sagt, siehst du, ich hab's doch gesagt. Ich wusste es. Aber egal, wo du dich befindest, weißt du, Ostern ist für dich und deine Situation da. Egal, wo du dich befindest. Jesus möchte dir begegnen. Egal wo. Egal an welchem Punkt du bist und selbst wenn du skeptisch bist, selbst wenn du das Ganze mit Ostern, Auferstehungs- und nicht glauben kannst, du sagst, ich glaube das nicht. Keine Panik, die Jünger glaubten auch nicht. Mach dir keinen Stress. Die Jünger glaubten auch nicht und die waren jahrelang mit ihm unterwegs. Also, dass du nicht glaubst, ich sag dir was, das ist normal. Das ist normal. In Vers 14 später erschien er den 11 Jüngern, während sie gemeinsam aßen. Er rügte ihren Unglauben, ihre hartnäckige Weigerung, denen zu glauben, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Das ist so manchmal die Not, ne, von uns Pastoren, so, wenn man sagt, Jesus, begegne doch den Leuten, sag es ihnen doch. Sie glauben mir nicht. Maria erzählte den Jüngern, dass Jesus wieder lebt, aber sie glaubte nicht. Und wir wissen auch, wir kennen schon mal den Namen Thomas in dem Zusammenhang, gell? Thomas war eins, jetzt schon, die Kinder? Nee, noch nicht, in 15 Minuten. Halleluja, danke, ich habe noch ein bisschen Zeit. Wir kennen Thomas. Thomas war wie wir. Er sagt, hey, ganz ehrlich, ich glaube erst, wenn ich seine Wunden anfasse. Erst dann. Und dann kommt Jesus zu ihm und sagt, hier, fass meine Wunden an. Und dann fasst er an und dann glaubt er. Wisst ihr, das zeigt uns, dass selbst skeptische Menschen an Jesus anfangen können zu glauben. Du kannst ein richtiger Rationalist, skeptischer Analytiker, atheistisch, und du kannst Jesus kennenlernen. Egal in welcher Situation du dich befindest, die Osterbotschaft kann jeden erreichen. In jeder Situation. Ob du auf einer Party bist oder auf einer Beerdigung. Ob du gerade eine Gehaltserhöhung bekommen hast oder eine Kündigung. Ob du gerade ein Kind bekommen hast oder eine schlimme Diagnose. Ostern ist für alle. Ostern ist für alle da. Was ist deine Situation? Was ist deine Situation, die du durchlebst, die du durchgehst, die du durchleidest, die du durch dich freust? Das Leben ist ja nicht nur Leid, nicht nur Katastrophe. Vermisst du vielleicht einen geliebten Menschen, der gestorben ist? Ja, wir vermissen Menschen, die wir lieben, die nicht mehr da sind. Aber ich sag dir, ich glaube es ganz fest. Jesus, die Auferstehung von Jesus ist die Garantie dafür, dass alle, die an Jesus glauben, sich eines Tages im Himmel wiedersehen werden. Ist die Garantie dafür. Und ob du es mir glaubst oder nicht, ich glaub's. Du musst mir nicht glauben, aber ich glaub's. Ich glaube, dass wenn ich hier den letzten Atemzug mache, meinen Nächsten beim Gott im Himmel mache. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich nicht zu sterben. Ich habe noch ein paar schöne Jahre vor mir, hoffentlich. Hoffentlich in Gesundheit. Aber wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Wer weiß das schon, dass wir gesund bleiben? Und es gibt Leute auch unter uns, die leiden. Auch Krankheit. Vielleicht hast du in letzter Zeit Fehler gemacht. Vielleicht bist du nicht da, wo du eigentlich sein solltest. Vielleicht hast du Dinge gesagt, die du hättest nicht sagen sollen. Vielleicht hast du Dinge getan, die du hättest nicht tun sollen. Vielleicht hattest du Entscheidungen getroffen, die du hättest lieber nicht tun sollen. Vielleicht denkst du, ich hab Gott und die Welt enttäuscht. Hier ist die gute Nachricht. Ostern geht es um eine zweite Chance. Eine dritte, eine vierte, eine fünfte. Jesus sagt, kommt zu mir und ich will euch heilen. Ich will euer Herz heilen. Vielleicht gibt es unter uns welche, die sich von Gott entfernt haben, weil sie das Gefühl haben, von Gott im Stich gelassen zu worden sein. Aber ich möchte dich ermutigen, schau mal deine Situation noch mal genauer an. Hat Gott dich wirklich im Stich gelassen oder hast du dich vielleicht von deinen Enttäuschungen und Erwartungen leiten lassen? Und ich glaube, Gott lässt uns nie im Stich. Er lässt uns nie im Stich. Vielleicht hast du viele Fragen. Vielleicht hast du Zweifel. Wie schon gesagt, das ist völlig okay, völlig in Ordnung. Du musst nicht sofort sagen, okay, ja, danke für die Predigt, glaube ich. Wäre schön. Ich würde mich freuen. Dann würde ich sagen, danke Gott. Aber wenn du es nicht kannst, okay. Aber sag, ich ermutige dich, sag, wenn es dich gibt, Gott, wenn du wirklich real bist, dann zeig dich mir. Und du wirst sehen, wenn du das ernst meinst, wird er sich dir zeigen. Er wird sich dir zeigen, er wird sich dir offenbaren. Und ich weiß, es klingt einfach, aber das ist der beste Weg, zu sagen, Gott, okay, zeig. Ich weiß, Sie haben so Ostergottesdienst, ich habe jetzt was gehört, zeig dich mir. Ich möchte dich kennenlernen, okay, zeig dich mir. Und du wirst sehen, wenn du es ernst meinst, wird Gott sich dir zeigen. Er wird dich überraschen. Vielleicht kann Samuel ein bisschen schöne Gitarrenmusik. Wisst ihr, jeder von uns hat Fehler gemacht und ist hier und da vielleicht irgendwo vom Weg abgekommen, abgewichen. Aber das ist kein Grund zu verzweifeln, das ist kein Grund niedergeschlagen zu sein. Gott ist ein liebender Vater, der die Hand zu uns ausstreckt und der uns immer wieder eine neue Chance gibt. Vielleicht denkst du, dass deine Sünde zu groß ist, dass das, was du in deinem Leben gemacht hast, irgendwie, boah, das ist so. Und du verdienst es nicht, dass Gott dich annimmt. Vielleicht denkst du so, aber das ist nicht wahr. Jesus ist für deine Sünde ans Kreuz gegangen. Er hat mit seinem Blut bezahlt. Seine Gnade, seine Liebe ist größer als jede Sünde, die wir tun können. Seine Liebe, seine Gnade, seine Vergebungsbereitschaft ist viel größer als die schlimmsten Sünden, die schlimmsten Dinge, die schlimmsten Taten wir machen können. Und ich kenne Leute, ich meine, das ist ja schon heftig, aber ich kenne Menschen, die haben sogar andere Menschen umgebracht. Die haben das Leben von anderen genommen. Die haben betrogen, die haben gelogen, die haben was weiß ich was in ihrem Leben gemacht. Und sie sind mit dem lebendigen Gott in Berührung gekommen und sie haben erlebt, wie ihnen vergeben wurde. Sie haben erlebt, da gibt es jemand, der kommt zu mir und er schaut mich nicht an mit einem komischen Blick und verurteilt mich, sondern weißt du, all den Müll, all den Mist, weißt du, ich habe all das, für all das habe ich bezahlt. All das habe ich auf mich genommen. Und ich möchte dich zum Schluss fragen, lebt Jesus Christus, der Sohn Gottes, in dir? Lebt er in dir? Und vielleicht sind auch Leute, die sagen, ich denke schon, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Also ich glaube schon, dass er in mir lebt. Oder ich bin irgendwie kirchlich aufgewachsen. Irgendwie ja. Das reicht nicht. Das reicht nicht einfach nur, weißt du, das ist so, wie wenn ich zu Hause, oder wenn Mario zu Hause, er ist ja Fußballfan, Stuttgart, Ich weiß nicht, wie ihr gerade so steht. Aber das wäre genau so, wie Mario zu Hause sagen müsste. Wisst ihr, ich bin Stuttgart-Fan und meint zu den Kindern, und ihr müsst das Gleiche auch machen. Ihr müsst jetzt auch Fan sein. Und dass die Kinder sagen, ja, mein Vater ist Stuttgart-Fan, also bin ich jetzt auch Stuttgart-Fan. Nein, jeder muss für sich die eigene Entscheidung treffen, von wem bin ich Fan? Wem gehe ich nach? Es muss ein Moment kommen, in dem du selbst erkennst, dass du ein Sünder bist. Und ein Sünder, damit meine ich nicht, was du alles Schlimmes getan hast. Weißt du, wir haben alle schlimme Dinge getan. Es muss der Moment kommen und sagen, ich habe gesündigt. Ich bin ein Sünder vor Gott. Ich brauche Vergebung. Ich brauche Wiederherstellung. Ich möchte Buße tun. Und sobald du sagst, Jesus, vergib mir meine Sünden, vergib mir meine Schuld, Jesus ist sofort zur Stelle. Wenn du das aus tiefstem Herzen sagst und er sagt, komm, gib es mir, ich nehme es sofort. Ist alles schon bezahlt. Vielleicht hast du das Gefühl, dass du alles allein schaffen musst, irgendwie mit in deinem Leben, und dass du Gott nicht brauchst, das ist eine Lüge. Du brauchst Gott, wir brauchen alle Gott. Und wenn du dich von Gott entfernt hast, ist es Zeit, zurückzukommen. Gott wartet auf dich mit offenen Armen und er möchte dir helfen, dein Leben zu ändern. Und du musst nur bereit sein, ihm zu vertrauen und dein Leben ihm anzuvertrauen. Ostern ist für jeden. Amen. Für alle Menschen, für Skeptiker, für Menschen, die versagt haben, für Menschen, die eine zweite Chance haben, für Menschen, die traurig sind, die enttäuscht sind, die verraten wurden, die verletzt sind, für Menschen, die unten sind und leiden, für dich. Ostern ist für dich. Jesus ist für dich auferstanden. Halleluja. Er ist nicht nur für uns ans Kreuz gegangen, er ist für dich auferstanden. Und in dem Moment, wo er aufgestanden ist, ich stelle mir das so vor, in dem Moment, wo er auferstanden ist, hat er uns alle im Sinn. Und sagt, so wie ich jetzt auferstehe, so stehen alle meine Kinder auch auf. Und sie werden leben. Und sie werden ewig leben. Mit mir an meiner Seite. In alle Ewigkeit. Und wenn du Jesus dein Leben geben möchtest, dann lade ich dich heute Morgen ein. Gib ihm dein Leben und sag, Gott, hier bin ich. Wenn du von Gott abgewichen bist, dann komm zu ihm zurück. Keine Sünde ist so groß, zu groß für ihn, dass er dir nicht vergeben möchte. Lass uns gemeinsam beten und den Heiligen Geist bitten, dass er jetzt die Herzen berührt, unsere Herzen berührt. Dass Menschen erkennen, dass wir erkennen, dass wir dich brauchen. Vater, sprich jetzt zu jeder Person, Gott, die die Botschaft gehört hat. Und lass jeden in diesem Raum oder die Leute, die auch das im Nachhinein per Video auf YouTube anschauen oder die Predigt hören über den Podcast oder was weiß ich, Herr, oder was weiß ich, in anderen Gottesdiensten, da wo jetzt überall die Botschaft von Ostern gepredigt wird, dass du auferstanden bist, das ist jetzt diese Botschaft, dass du, Herr, dass du kommst und dass du jedem jetzt begegnest und dass Menschen Entscheidungen treffen und sagen, ja, ich möchte mit Jesus beginnen. Ich möchte mit Jesus beginnen. Ich möchte mein Leben Jesus geben. Hilf ihnen, ihre Not zu erkennen. Hilf ihnen zu erkennen, wo sie stehen. Hilf ihnen, ihre Sünde zu erkennen. Hilf ihnen zu erkennen, dass sie getrennt von dir nicht ein Leben in Fülle haben können. Hilf ihnen zu erkennen, dass ihre einzige Hoffnung Jesus Christus ist. Und hilf ihnen, deine Vergebung zu finden. Hilf ihnen jetzt. Und wenn du das für dich tun möchtest, wenn du sagst, Mensch, ja, ich möchte, dann möchte ich dich einladen, triff diese Entscheidung heute für dich. Triff die Entscheidung. Fang an, in Gottesdienst zu kommen. Fang an, mit Christen Gemeinschaft zu haben. Fang an, in der Bibel zu lesen. Fang an, zu beten. Fang an, dich nach Gott auszustrecken. Fang an, ich lade dich ein. Das Leben mit Jesus ist nicht einfach nur, okay, einfach nur etwas sagen, ich möchte, sondern es ist ein Heraustreten aus meinem alten Leben und sagen, ich möchte ein neues Leben mit dir beginnen, Gott. Und dazu lade ich dich ein. Wenn du jetzt diese Predigt auch anschaust, wenn du sie anschaust und wenn du jetzt angesprochen bist, wenn du merkst, Mensch, ich möchte mit Gott leben, ich möchte Vergebung, ich möchte zurückkommen nach Hause zum Vater, ich möchte es, dann bitte ich dich, dann ermutige ich dich, komm nach Hause, komm zum Vater, komm nach Hause, triff die Entscheidung heute, triff die Entscheidung und sag, von nun an möchte ich mit dir gehen, möchte ich mit dir leben. Vielleicht stehen wir alle gemeinsam einfach auf und dass wir einfach gemeinsam beten, dass in diesen Tagen Leute Gott kennenlernen, dass sie die Augen aufgehen, dass Menschen herauskommen aus dem Unglauben und die Botschaft, die Wahrheit hören, die heute an diesen Tagen gepredigt wird und verkündet wird, dass in diesen Tagen eine reiche Ernte eingefahren wird für das Reich Gottes und dass Menschen sagen, okay, ich möchte auch dazu gehören. Lass uns gemeinsam einfach unsere Stimme erheben, lass uns gemeinsam beten. Vater, wir danken dir, Herr. Wir beten, Herr, dass wirklich Menschen deine Liebe spüren, deine Liebe erleben, deine Kraft erleben, deine Vergebung erleben, Herr. Dass in diesen Tagen Leute erkennen, dass du da bist, dass es dich gibt, Herr. Dass du real bist, dass man mit dir eine Beziehung haben kann. Dass du lebendig bist, Herr. Und da, wo Leute auch hier angesprochen sind, dass du es, arbeite weiter in ihren Herzen, Herr. Geh ihnen nach, Herr. Beschenk sie mit deiner Liebe jetzt, Herr. Heiliger Geist, danke, dass du da bist. Danke für deine Gnade, für deine Liebe, für deine Treue. Danke für alles, was du getan hast. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist, dass du auferstanden bist. Danke für die Kraft. Danke, dass du den Tod besiegt hast und dass du die Sünde entmachtet hast, Herr. Danke, dass du die Mächte der Finsternis öffentlich zur Schau gestellt hast und dass du alle entwaffnet hast, Herr, und dass du für uns den Sieg errungen hast. Danke, dass du lebst und danke, dass wir leben. Herr, wir preisen dich. Und wir möchten alle gemeinsam sagen, Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Lass uns Jesus einen Applaus geben. Lass uns auch gemeinsam singen.